So, ihr Lieben, wir wollen gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 9. Es ist wirklich schon lange her, dass wir das letzte Mal eine Predigt gehört haben aus der Offenbarung. Ja, so heute wollen wir weitermachen. Und wir befinden uns in den Versen 13 bis 21. Das letzte Mal habe ich so etwas wie eine Einleitung gemacht zu diesen Versen und heute machen wir weiter. Ich kann nicht alles wiederholen, was ich gesagt habe, aber manches werde ich, um uns einfach den Zusammenhang noch einmal zu zeigen, in dem dieser Abschnitt steht. Bevor wir aber zur Predigt übergehen, möchte ich mit euch gemeinsam den Text lesen. So, wenn ihr lesen wollt, ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese ab Vers 13, Kapitel 9. Überschrieben ist dieser Abschnitt, die sechste Posaune kündigt das zweite Weh an. Und der sechste Engel posaunte und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Darüber haben wir letztes Mal, als vor einigen Monaten, haben wir darüber nachgedacht, was bedeutet. Die sprach, die Stimme aus dem goldenen Altar, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die vier Engel gelöst oder los, die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr. Und jetzt, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volkes, das Wort, was hier gebraucht eigentlich für Volk, ist berittene Armee, also Kavallerie, ja, berittene Armee heißt das, und war viel tausend mal tausend und ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und bläuliche und schweflige Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus dem Munde ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und dem Rauch und Schwefel, der aus dem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße. Stellt euch mal vor, für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen und Ehren, also die machten das weiter. Sie beteten die Teufel an, goldenen, silbernen, Ehrensteinen und hölzernen Götzen. Und jetzt lesen wir weiter, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Wir verneigen uns ganz kurz zum Gebet. Und noch heute beten wir darum, ewiger Vater, allmächtiger Gott, dass du durch den Heiligen Geist uns das Herz öffnest und wir dieses Wort verstehen. Es ist nicht das Wort des Menschen, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Es ist dein Wort an uns, deine Kinder, an die Menschen, die zu dir gehören durch Jesus Christus. Wir preisen dich, wir loben dich, wir ehren dich. Und beten noch einmal, lass uns stille sein und hören. Preis zu deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Die letzte Predigt, wie gesagt, liegt schon sehr lange zurück. Im Grunde genommen, oder über Offenbarung liegt schon sehr lange zurück. Im Grunde genommen könnte ich noch einmal neu beginnen. Ja, aber ich werde das nicht machen. Was ich aber machen will, ich möchte uns erinnern, dass zeitlich gesehen, das neunte Kapitel oder die Dinge, die wir gemeinsam eben gelesen haben, in die letzten dreieinhalb Jahre der Trübsalzeit einzuordnen sind. Ja? Ab Kapitel 8, Vers 1, ja, sind wir schon oder befinden wir uns in dieser Zeit. Und ab Kapitel 1 wird uns das beschrieben, welche schrecklichen Gerichte dann über die Menschheit kommen werden. Und es ist nichts Angenehmes, diese Dinge zu lesen, über diese Dinge nachzudenken, aber es ist das Wort Gottes. Ja, und deshalb müssen wir über diese Dinge nicht nur Bescheid wissen, sondern wir müssen es studieren und gemeinsam darüber nachdenken, wie Gott es sagt, dass wir es einordnen sollen. Ja. In unserer letzten Predigt sind wir bei Vers 14 stehen geblieben und ich will mit uns heute weitermachen. Und lass mich ganz kurz etwas ansprechen, bevor wir uns in diesen Text vertiefen. Wir leben heute in einer Welt, in der sehr viele Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Seid ihr solchen Menschen begegnet? Ich bin schon mal. Ja, ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu sarkastisch werde. Aber es ist eigentlich nicht klug, so etwas zu sagen. Ja, besonders in der Zeit, in der wir auch gerade jetzt uns befinden, in der wir leben. Ich sehe den Virus ja auch nicht. Ja, und trotzdem weiß ich, dass er da ist. Und wir sehen, welche Umwälzungen etwas, was wir nicht sehen, mit dem bloßen Auge, ja, welche Umwälzungen geschehen können aufgrund dessen, dass der Virus tatsächlich da ist. Ihr Lieben, wenn denn ein Weltmensch das so etwas sagt, der an Gott nicht glaubt, dann ist das nicht verwunderlich. Leider ist es auch so mit vielen Christen. Sie lesen zum Beispiel solche Stellen, die wir eben gemeinsam gelesen haben in Offenbarung 9 und denken sich, naja, das ist ein Quatsch. Ja, ich glaube das nicht. Sie sagen sich, keine einzige Nachrichtenagentur hat uns je etwas davon erzählt, dass dort am Fluss Euphrat vier Engel gebunden sind. Ja, so National Geographic, kennt ihr das? Die Zeitschrift, schmeißt die weg. Schaut euch die Bilder an, aber lest nicht, was die schreiben. Das ist so viel Quatsch, so viel Unsinn. Die haben auch nie davon berichtet, dass da vier Engel am Fluss Euphrat gebunden liegen, aber das ist die Wirklichkeit, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Ja? So, und die Wahrheit ist die, und wir als Kinder Gottes wissen das, mit unserem natürlichen Auge sehen wir nicht alles, was es wirklich gibt. Ja? Ja. So, die unsichtbare geistliche Realität kann man mit dem nackten Auge nicht wahrnehmen. Aber wie gesagt, für uns als Menschen Gottes, ja, ist diese unsichtbare Welt eigentlich in der Heiligen Schrift erklärt. Wir können das lesen und wir können verstehen, dass das die Realität ist, auf die uns Gott, unser himmlischer Vater, aufmerksam macht. Und ihr Lieben, wem vertraue ich mehr als Kind Gottes? Den Menschen, den sogenannten Experten, oder vertraue ich Gott? Römer 3, Vers 4 sagt uns ganz deutlich, es bleibe vielmehr so, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Wenn jemand kommt, und ich habe das schon einmal erzählt, und sagt, oh, ich bin aber ein dreifacher Professor, ich bin Professor von das und dies und jenem und ja, bitte sprech mich auch so an mit Sir oder Herr Professor. Und wir können ihn dann fragen, naja, hat viel erreicht, ist ja okay, kein Problem. Aber wenn dieser Mensch Gott nicht glaubt, an Gott nicht glaubt, was sagt die Heilige Schrift, ist dieser Mensch wirklich? Ein Narr. Und das meint, er ist nicht ein Clown, sondern er ist ja, dumm. Dumm, diese Realität Gottes zu verleugnen. Zeugnis ist für uns genug gegeben in der Natur, in uns selbst. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Jedes Mal, wenn ein Baby geboren wird, ja, das ist ein Wunderwerk Gottes. Aber das ist einer der Grundsätze unseres Lebens als Kinder Gottes. Gott ist wahrhaftig. Er lügt nicht. Warum sollte er? Das, was der natürliche Mensch sagt, das können wir in Frage stellen. Was Gott sagt in seiner Offenbarung an uns, das dürfen wir nicht in Frage stellen. Selbst wenn wir es mit unserem Verstand nicht einordnen können. Gott ist wahrhaftig. Gott ist wahrhaftig. Nun, wisst ihr, es hätte mich nicht gewundert, wenn diese gebundenen Engel, von denen unser Text spricht, in unserem Text, also irgendwo im Tartarus, in der Hölle gebunden wären. Nein, die Stimme aus dem Altar versichert uns, dass diese vier Engel gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Wir wissen genau, wo dieser Fluss ist. Geografisch können wir es genau einordnen. Die geistliche Wirklichkeit im Zusammenhang dieses Flusses, dass an diesem Fluss die vier gefangenen Engel gebunden sind, das ist etwas, was unserem natürlichen Auge verborgen ist, das wir mit unserem natürlichen Auge nicht wahrnehmen, aber das ist die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Ich weiß nicht, warum Gott das so macht, warum er genau diese vier Engel nicht samt den anderen im Tartarus eingeschlossen hält, möglicherweise aber, das ist meine Interpretation aus diesem Grund, weil sie zu einem anderen Zeitpunkt freigelassen werden sollen, diese vier Engel, wie die anderen im Tartarus. Nun, im Zusammenhang dieses Flusses Euphrat können wir manches sagen aus der Heiligen Schrift. Der Euphrat war einer oder, ja, war einer, Vergangenheit, einer der vier Flüsse im Garten Eden. Die Bibel spricht davon. Es ist also genauso der Ort der ersten Sünde. Die Bibel spricht davon. Das ist der Ort der ersten Lüge. Die Schrift spricht davon. Es ist der Ort des ersten Mordes der Schrift nach. Es ist der Ort, an dem das erste Grab der Menschheitsgeschichte gegraben wurde, als Kain den Abel tötete. Das passierte in der Nähe dieses Flusses. An diesem Fluss hat die große Apostasie der Menschen stattgefunden vor der Sintflut, ja, Noah, und auch nach der Sintflut. Der Turm zu Babel wurde wo gebaut? An diesem Fluss, Euphrat. Wir wissen das. Die schlimmsten Feinde Israels lebten an dem Ufer dieses Flusses. Der Fluss Euphrat war der Bibel nach die nördlichste Grenze des verheißenen Landes, das Israel, so viel mir bewusst ist, nie erreicht hat. Es ist der Fluss, an dem die Stadt Babylon gebaut wurde, und die Wahrheit ist, und das wisst ihr auch, der Euphrat fließt mittendurch Babylon oder floss mittendurch Babylon. Und es ist in Babylon, also an dem großen Fluss Euphrat, kann man sagen, wo alle Götzenanbetung, falsche Religion ihren Ursprung haben. Ob es nun die heidnischen Religionen sind oder Astrologie oder Polytheismus, Mehrgötterglaube, Spiritismus, der Ursprung all dieses Drecks war in Babylon am Fluss Euphrat. So können wir etwas sagen zu den vier Engeln, die hier erwähnt werden in unserem Text. Vielleicht können wir etwas dazu sagen. Wir erinnern uns an den Traum des Königs Nebukadnezar in Daniel 2. Wo hat Nebukadnezar diesen Traum gehabt? In Babylon. Nicht wahr? Und dann, als niemand diesen Traum auslegen konnte, wurde Daniel hinzugezogen und er hat es dem Nebukadnezar erklärt. Der Traum, den er hatte, wir erinnern uns, er träumte von dieser großen Statue, ja, die fünf geteilt war, wir erinnern uns, ja, und diese Fünfteilung symbolisiert die unterschiedlichen Reiche, die noch kommen sollen. Die waren, das goldene Haupt war das babylonische Reich, und dann die noch kommen sollten, das waren die anderen Teile eben dieser Statue. In Daniel wird ebenso versichert, etwas später, dass jedem dieser Reiche ein böser Engel vorsteht. Wir können das nachlesen in Daniel. So, vier dieser Reiche, wir vergegenwärtigen uns das, sind Vergangenheit. Ja? Das ist das babylonische Reich, medo-persische Reich, das ist das griechische Reich und das ist das römische Reich. So, das fünfte Reich, das Reich des Antichristen, ist die Zeit, in der wir eben gelesen haben, über die wir eben gelesen haben in unserem Text. So, was passierte mit den vier bösen Engeln, die in den vorhergehenden Reichen, ja, diesen Reichen vorstanden, sage ich mal. Ja, es ist gut möglich, und das ist, worauf uns manche Bibellehrer hinweisen, dass genau diese gefangen gehalten werden am Fluss Euphrat und nun in der Zeit des letzten Reiches des Antichristen freigelassen werden. So ist es sehr gut möglich, dass diese vier gefallenen Engel, die über die gewaltigen vier Weltreiche der Menschen standen, hier also gebunden am Fluss Euphrat beschrieben werden. Und interessanterweise sagen uns die Bibellehrer, dass besonders diese Gegend der Welt im Süden des Irak heute geistlich gesehen extrem antichristlich eingestellt ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es oft oder manchmal. Ich fahre durch einen bestimmten Ort und ich fühle diesen Druck. Ich denke, dieser Ort muss okkult belastet sein oder irgendwas stimmt da nicht. Es ist nicht nur, dass ich die Gebäude nicht mag oder die Menschen komisch, aber man spürt richtig diesen okkulten Druck. Und genau davon sprechen die Bibellehrer und die sagen, im Süden Iraks ist das genauso. Und wir wissen auch, dass durch den Chaos des Krieges die christliche Gemeinde in Irak fast komplett zerstört worden ist. Es ist kein christliches Zeugnis mehr. Ja? Letztes Jahr berichtete BBC, mit BBC muss man auch sehr vorsichtig sein, dass die Christen in Irak fast ausgerottet sind. Und wenn wir im Internet nachschauen, dann sehen wir, dass die Christen aus dem Irak, des südlichen Irak besonders, in die Gebiete geflohen sind, die von den Kurden kontrolliert werden. Und letzte Woche habe ich euch erzählt, dass die Türken genau diese Gebiete bombardieren. So. Der Befehl ergeht also, diese vier gebundenen Engel freizulassen. Und das Erste, was danach erwähnt wird, schaut einmal in euren Text. Und wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, und das war etwas sehr Erstaunliches für uns. Aber das Erste, was hier erwähnt wird im Zusammenhang der Freilassung dieser Engel, ist, dass das Sterben wieder da ist. Die Menschen können wieder sterben. 5 Monate vorher konnten sie das nicht. Das ist, was der Text sagt. Sie versuchen, aber sie können es nicht. Ich lese Vers 15. Und die vier Engel wurden gelöst, welche bereit waren auf die Stunde, den Tag, Monat, Jahr, auf dass sie den dritten Teil der Menschen töteten. Ja, wir haben wieder das Sterben. 5 Monate vorher war das Sterben nicht möglich. Selbst die Sterbehilfe hat wahrscheinlich nicht funktioniert. So, nun aber mit der Freisetzung dieser vier Engel sind Menschen wieder fähig zu sterben. Und ihr Lieben, was für ein gewaltiges Sterben ist das. 1/3 aller Menschheit werden durch diese Dämonen, ja, und ihre Armee, davon wird auch berichtet, getötet. Und das ist schrecklich. Und das ist aber faszinierend für uns zu lesen, im Lichte dessen, was heute passiert. Schaut einmal, was heute vor sich geht in der Welt. Die Menschen heute sind in Panik darüber, was noch passieren kann, wenn die zweite Welle des Coronaviruses kommt. Ja, die haben Angst. Manche sagen, die zweite Welle ist schon da in manchen Gebieten. Mag sein. Aber ihr Lieben, die schlimmste Prognose im Zusammenhang mit diesem Coronavirus oder mit dieser Corona-Epidemie erblasst, wenn man sich überlegt, was der Text uns hier versichert. 1/3 der Menschheit wird sterben. Und ist das nicht faszinierend? Ich fand das sehr faszinierend, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute eigentlich nichts darum geben, dass jeden Tag in der ganzen Welt, hört mal hin, jeden Tag werden in unserer Welt 125.000 Ungeborene getötet. Jeden Tag in der ganzen Welt. Letzten Monat Mai, wisst ihr, wie viele Menschen gestorben sind in der ganzen Welt vom Coronavirus? 4.500. In einem Monat. Und wir haben an einem Tag 125.000 Ungeborene, die getötet werden. Und hier regt sich die ganze Welt auf. Ihr Lieben, irgendwas stimmt nicht. Und wir wissen genau, was nicht stimmt. Die Sünde im Menschen verdreht das Verständnis des Menschen. Habt ihr gewusst, dass letzten Monat in Bessi es mehr Tote gab durch Überdosis von Drogen, wie sagt man das im Deutschen? Menschen, die sich selbst umgebracht haben, dadurch, dass sie sich mehr Drogen reingespritzt haben oder dreckige Drogen reingespritzt haben. Es gab dreimal so viele wie die Toten durch ein Virus. Habt ihr was davon gehört? Nicht viel. Ich habe nur einen Artikel gelesen. So, wir müssen uns fragen, was passiert hier? Was ist hier los? Allerhand Fragen kommen uns in den Sinn. Aber wir machen weiter in unserem Text. Wir lesen in unserem Text weiter, schaut immer in eurem Text, von dem genauen Zeitpunkt der Freisetzung dieser gefallenen Engel. Ja? Es wird von der Stunde gesagt, Tag, Monat, Jahr. Nun, das ist nicht etwas, was uns jetzt erstaunt, sage ich mal. Ja? Die Schrift sagt uns in Prediger 3, Vers 1 sehr, sehr deutlich, alles hat eine bestimmte Zeit. Das Wort, was gebraucht wird, ist eigentlich Tag und Stunde. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Und das Wort, was gebraucht wird, ist Jahreszeit. So, wir haben wieder Tag, Stunde, Jahr. Und ihr Lieben, wenn das Wort Gottes alles sagt, was ist ausgenommen? Nichts. Nichts ist ausgenommen. Nichts wird dem Zufall überlassen, dem Wort Gottes. Alles hat seine Zeit. So, wenn wir das wissen, dass alles seine Zeit hat, und wir darüber informiert sind, dass unsere Zeit des Lebens in Gottes Händen ist, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, er sitzt immer noch auf dem Thron. Er ist der souveräne Gott, nicht der Mensch und auch nicht der Virus. Ich höre manchmal Menschen sagen, oh, er ist viel zu früh gestorben. Und das ist menschlich gesehen auch nachempfindbar, oder ich kann das nachempfinden. Ja, wenn ein junger Mensch stirbt, sagen wir, ja, der ist viel vor seiner Zeit gestorben, sagen wir so. Aber das ist die menschliche Perspektive. Die göttliche Perspektive ist eine ganz andere. Was sagt das Wort? Das Wort sagt, alles hat seine Zeit. Alles. Vers 2, Prediger 3, Vers 2 sagt uns Folgendes. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. So, die Frage ist, wer bestimmt diese Zeit? Christen regen sich auf und sagen, was für eine dumme Frage ist das denn? Ja, ja. Aber diese Frage ist sehr angebracht, gerade auch angesichts dessen, wie manche leben, sich benehmen und reden. So, es gibt dem Worte Gottes nach kein frühes oder zu spätes Sterben. Und ihr Lieben, genauso ist das auch mit dem Gericht Gottes. Gott ist pünktlich in allem. Und sein Gericht findet nicht früher statt oder später statt, genau in der Zeit, die er festgelegt hat. Und ebenso ist das mit diesem sechsten Posaunengericht. Der ewige Gott hat diese Zeit bestimmt. Wir lesen weiter in Vers 16 und die Zahl der Kriegsheere zu Ross. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Übersetzung. Der Kriegsheere zu Ross. Ja? Das heißt, mit diesen vier Engeln, die freigelassen werden, losgebunden werden, kommt ein Kriegsherr zu Ross. War zweimal 10.000 mal 10.000, ich hörte ihre Zahl. Das interessiert mich, warum der Apostel Johannes diese Zahl nicht nur gehört hat, sondern es für wichtig empfunden hat, sie aufzuschreiben. Und wenn wir nachrechnen, wie viel das sind 200 Millionen. Manche Bibellehrer sagen, ach, es ist nicht so sehr, es geht nicht so sehr um die Zahl als solches, 200 Millionen, sondern es geht darum, dass wirklich viele Dämonen unterwegs sein werden, freigelassen werden. Nun, manche Bibellehrer denken, dass hier in diesem Text von einer menschlichen Armee gesprochen wird. Ich glaube das nicht, unter anderem deshalb nicht, weil uns die Beschreibung dieser Armee und das Sterben das sie verursacht, in dieser Zeit dort deutlich gezeigt wird. Und das spricht ganz klar von einem dämonischen Handeln. Wir lesen in Versen 17 und 19 die Beschreibung dieser geistlichen Wesen. Und was mir persönlich aufgefallen ist, ja, ist die Bezugnahme zu den Pferden. Vorher, vor diesem Text und auch in diesem Text. Und während in dem vorhergehenden Posaunengericht 5 die freigelassenen Wesen aus dem Abyss oder Tartarus ähnlich mit den Pferden, Ähnlichkeit mit den Pferden aufweisen, lesen wir in unserem Text von den Pferden. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe euch das schon einmal gesagt. Jedes Wort in der Heiligen Schrift ist von Bedeutung. Gott macht das so, dass jedes Wort, ja, Bedeutung hat, eine Bestimmung hat, uns auf etwas hinweist. Wenn wir das nicht mitkriegen, wenn wir das nicht mitbekommen, dann ist es unser Problem, nicht Gottes Problem. Die jüdischen Rabbis sagen sogar, dass die freien Plätze zwischen den Worten eine Bedeutung haben. Das ist interessant. Und sie sagen, ja, wir verstehen diese freien Plätze zwischen den Worten nicht. Aber eins, wenn Messias kommt, er wird uns das alles offenbaren. Wir wissen auch, dass das Wort Gottes bis in Ewigkeit bleibt. Es ist nicht Menschenwort. So, und hier wird von den bestimmten Pferden gesprochen, nicht nur von irgendwelchen. So, es sind bestimmte Artikel, den Pferden gebraucht. So, was bedeutet das? Erstens, denke ich, wird uns bewusst, das sind keine normalen Pferde, sonst würde kein Artikel gebraucht werden, sondern es sind ganz bestimmte Pferde. Das Zweite, was uns bewusst wird, ist, dass während in dem vorhergehenden 5. Posaunengericht, ja, die Wesen, die freigelassen werden, ähnlich diesen bestimmten Pferden sind, nun Johannes aber diese bestimmte Pferde sieht. So vorher, die Dämonen, die freigelassen werden, sind ähnlich und jetzt sieht Johannes aber diese bestimmten Pferde. So, die Reiter spielen nicht so eine große Bedeutung, das fällt uns auf, das Schwergewicht ist auf den Pferden, die das Gericht der Hölle, Feuer, Rauch, Schwefel, über die Menschheit bringen. Ja? Feuer, Rauch, Schwefel, das sind alles Elemente der Hölle, der Heiligen Schrift nach. Übrigens, im ganzen Neuen Testament wird nur in der Offenbarung von Pferden gesprochen. Im ganzen Neuen Testament, nur hier an dieser Stelle. Zweimal wird in unserem Text das Element des Tötens erwähnt, Feuer, Rauch, Schwefel. Einmal wird gesagt, diese Elemente gehen hervor aus dem Mund der Pferde. Und zweitens wird uns versichert, dass diese drei Elemente verantwortlich sind für den Tod von ein Drittel der lebenden Menschen. Und diese drei Element oder Plagen, die hier in unserem Text begegnen, wir finden sie auch im Zusammenhang der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Interessanterweise 1. Mose 19, 24, 28. Genau dieselben Elemente werden dort auch erwähnt. So, ich habe uns jetzt einiges an Informationen weitergegeben, einiges an Gedanken. Jetzt treten wir ein bisschen zurück vom Text, ja, und überlegen uns ein. Das, was der Apostel Johannes hier sieht, was er zu sehen bekommt, ist eine sehr intensive Angelegenheit. Ja? Das Bild, das vor seinen Augen erscheint, ist nicht ein schönes Bild. Es ist eine schreckliche Vision der Dinge, die noch kommen. Überlegen wir einmal. Diese Dinge, die wir gemeinsam lesen, das ist kein Märchen. Und wir haben eigentlich auch keinen Grund, diese Dinge, die wir in dem Worte Gottes lesen, an dieser Stelle zu vergeistlichen. Wir brauchen es nicht. Und ihr wisst selber, ihr habt den Krieg mitgemacht, manche von euch haben den Krieg mitgemacht, nicht alle, aber manche haben. Ihr wisst genau, wie furchtbar es wirklich sein kann, wo man Tag und Nacht Angst hat, hungrig ist, sich kaum auf den Beinen halten kann, weil man müde ist. Ich weiß von meinen Großeltern, sie wollten über diese Zeit auf gar keinen Fall erzählen, weil sie Angst hatten, dass durch das Erzählen das wieder hochkommt und sie nicht schlafen können. Schreckliche Zeit. Und das, was wir hier lesen in der Offenbarung, ist etwas, ihr Leben, was noch stattfinden wird in der Welt. Das ist etwas, was den Weltmenschen noch erwartet. Diese furchtbaren Dinge. Manch einer wird sich denken, naja, mich betrifft das ja nicht. Das sind Dinge, die in der Zukunft geschehen werden. Das hat mit mir nichts zu tun. Ihr Lieben, wenn wir geistlich nicht vorbereitet sind, dann können uns diese schlimmen Dinge auch treffen. Die einzig richtige Vorbereitung angesichts dieser schrecklichen Dinge, die uns erklärt werden, nicht nur in diesem Gericht, auch in anderen Gerichten, ist diese. Wir müssen Buße tun. Es ist die Vorbereitung, die wir in Jesus Christus haben können. Das ist die einzig richtige Vorbereitung angesichts dessen, was auf uns noch zukommt. Es ist interessant, ich finde das auch fantastisch. Viele Menschen haben immer gedacht und immer, besonders wenn ich von diesen Dingen gesprochen habe, darauf, was die Bibel uns als Wahrheit erklärt, über das, was in der Zukunft geschehen ist, die sagen, das ist Blödsinn. Das Leben wird vor sich gehen, genau wie wir es gewohnt sind. Ja, schön der Reihe nach und so weiter und so weiter. Und die Corona-Geschichte hat den Menschen gezeigt, nein, es wird nicht immer so weitergehen wie vorher. Ja? Wir haben eine gute Zeit gehabt, besonders hier im Westen, auch als Christen im Westen. Ja, wir wurden in Ruhe gelassen, wir konnten das Evangelium predigen, wir konnten uns treffen. Es war schön, es war eine Zeit der Gnade, die wir hatten. Aber es wird nicht so bleiben. Das ist, worauf das Wort Gottes hinweist. Und der Corona-Wahnsinn hat uns gezeigt, wie schnell es umdrehen kann. Ja, ich habe das schon einmal erwähnt. Letztes Weihnachten, als wir als Familie zusammen gewesen sind, ihr auch, habt ihr daran gedacht, dass einige Wochen später, einige Monate später die Welt auf dem Kopf stehen wird? Und was mich besonders erstaunt, soll ich sagen, ist dieses, dass selbst diese großen und mächtigen Wirtschaftszweige zugemacht haben, weil ihnen gesagt wurde, das ist zu gefährlich, wenn ihr weiter so operiert wie vorher. Zum Beispiel in Europa ist es Fußball. Wie wichtig ist Fußball für Deutschland? Mensch, das ist eine Religion für viele. Da ist so viel Geld drin, also das ist astronomisch, man kann sich das nicht vorstellen. Ich lese, was die Spieler verdienen. Ich denke, was? Das habe ich in 10 Jahren, in 10 Leben, meinen Leben könnte ich das nicht verdienen. Zugemacht. Keine Zuschauer. So, wir denken, es geht immer so weiter. Nun, die Bibel sagt, irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und Gott mit seinem Gericht anfängt, dann geht es richtig los. Und ihr Lieben, der Hinweis ist der, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen vorbereitet sein als Menschen Gottes genau auf diese Zeit. Und die einzige Vorbereitung ist in Jesus Christus. Und ich denke, ihr habt Jesus als euren Heiland und Herrn angenommen. Das ist das Wichtigste. Aber das ist der Anfang. Dann müssen wir in der Heiligung leben. Wir sind herausgefordert, im Glauben Schritte des Glaubens zu tun, zur Ehre Jesu Christi zu leben. Und vor allem, und das ist, was uns deutlich wird, auch in den Gerichten, die über die Menschheit kommen. Warum kommen diese schrecklichen Gerichte über die Menschheit? Aufgrund der Sünde. Gott nimmt die Sünde ernst und wir müssen die Sünde auch ernst nehmen. Wenn wir mit der Sünde spielen und sagen, oh, Gott wird schon vergeben, irgendwas ist verkehrt. Irgendwas ist verkehrt. Wir kommen zurück zu unserem Text. Etwas möchte ich noch erwähnen, bevor ich hier zur Landung ansetze. Die Schrift versichert uns, dass die Menschen, und das ist auch faszinierend, die diese schreckliche Plage oder Plagen überleben, man würde doch denken, die müssen doch Buße tun. Ja? Sie machen es nicht. Der Text sagt uns, die machen genauso weiter mit ihrer Sünde wie vorher. Und das macht uns deutlich, dass die Zeit der Gnade Gottes zu Buße ist vorbei. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Wie kann das sein? Ja? Aber wie kann das sein, dass die Menschen so hart sind, so verbohrt sind, dass selbst wenn die diese Gerichte richtig einordnen können, genau wissen, warum sie kommen, sie tun keine Buße. Und unser Text oder nachher in manchen anderen Textabschnitten werden wir davon lesen. Und am Ende seiner Vision identifiziert Johannes 5 Sünden, die, ich denke, repräsentativ für den Ungehorsam, Rebellion des Menschen stehen. Ja? So, es wird gesagt, die unbußfertigen Menschen werden weiterhin die bösen Geister anbeten. Sie werden weiterhin Götzendienst betreiben. Sie werden weiterhin morden. Sie werden weiterhin Zauberei oder in der Zauberei verbleiben, in der Unmoral und auch in der Dieberei, interessanterweise. Das griechische Wort für Zauberei ist sehr interessant. Das ist das Wort Pharmakeia, Pharmazie, pharmazeutische Industrie. Ja, da sehen wir den Zusammenhang. Und der Hinweis ist eigentlich der, dass bestimmte Drogen gebraucht werden, um Menschen in einen Zustand zu versetzen, sodass sie kommunizieren können mit der Unterwelt. Ich sollte eigentlich nach unten zeigen, mit der Unterwelt. Ja. Man kann sinngemäß dieses Wort übersetzen, die Menschen werden mit Drogen vollgepumpt, zugedröhnt sein. Und das ist genau, wovon das Wort hier spricht. Ja. Und ich sage mir, ja, wie kann ein Mensch sonst diese Zeit überstehen, die über die ganze Welt kommen wird? Nur mit den Drogen, ja, die ihn betäuben. So, wir lesen all diese Dinge und uns dreht sich schon der Kopf und wir fragen uns, kann der Mensch wirklich so tief fallen? Oh, ihr Lieben, ich denke, dass zu einem großen Teil wir das heute schon, was wir gerade durchgesprochen haben, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Kultur sehen können. Wir brauchen nur zu sehen, was gerade in Seattle passiert. Und ich erlebe das jedes Mal, wenn wir als Familie, besonders, wenn wir mit anderen Familien jeden Herbst rausgehen und gegen die Abtreibung demonstrieren. Ich habe das erlebt, Menschen schauen weg. Ja, sie haben schlechtes Gewissen. Sie wollen diese Plakate nicht sehen, die ganz klar darauf hinweisen, dass Abtreibung Mord ist. Es ist Mord. Viele andere Menschen, und das ist mir auch aufgefallen, besonders die junge Generation, die hat keinen Respekt. Keinen Respekt vor dem Leben. Sie haben keinen Respekt vor dem Alter. Viele älteren Geschwister stehen da und die schreien auf die und zeigen Dinge. Kein Respekt. So, und für mich persönlich, wenn ich das sehe, für mich ist es sehr wachrüttelnd zu sehen, diese respektlose Reaktion der jungen Menschen. Wir leben in einer rapide, dunkel werdenden Welt. Und es ist kein Wunder, dass wenn ein Christ auf Jesus, der das Licht des Lebens ist, hinweist, ja, von Jesus anfängt zu sprechen, dass oft Widerstand kommt. Oft Widerstand. Menschen wollen das nicht. Das Wort Gottes sagt in Johannes 3, 20, 21, denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf dass seine Werke nicht bloßgestellt, gestraft werden, die Werke werden gestraft, dadurch, dass das Licht des Evangeliums auf den Menschen zeigt, deshalb wollen sie von Jesus nicht hören. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte, auf dass seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Noch ein Beispiel will ich erzählen und dann Schluss machen. Ich denke, meine Frau hat mir das erzählt oder jemand anders. Bei Value Village kann man ja gebrauchte Bücher kaufen. Ja, vielleicht habe ich das Beispiel schon erzählt, ich weiß es nicht. Und eine Person hat eine Bibel gekauft, gebrauchte Bibel. Und mit der Bibel ist sie zum Kassierer gegangen, hat die Bibel dahingelegt und wollte für die bezahlen. Und die Kassiererin war eine junge Dame, die wollte die Bibel nicht anpacken. Die hat gesehen, was das ist. Noch, ich packe es nicht an. Ist das ein normales Verhalten? Eigentlich nicht. So, wir kennen aber die geistliche Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Ihr Lieben, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. So ist das, so ist das. Und an solchen Reaktionen sehe ich, dass dieser geistliche Kampf Wahrheit ist. Sie wollte nichts mit dem Buch zu tun haben, mit der Bibel zu tun haben, wollte es nicht anfassen und sagte der Person, sie soll es selber einbringen. So, ich komme zum Schluss. Die Frage, sind wir Nachfolger des Herrn Jesu, ihr Lieben? Echte Nachfolger des Herrn Jesu und somit Kinder des Lichtes. Wenn wir das sind, dann stellen wir automatisch durch unser Leben, durch unser Reden, durch unsere Werke die Finsternis bloß. Und wundern wir uns nicht, wenn solche Reaktionen kommen und die Menschen mit uns nichts zu tun haben oder wirsch werden, es ist ein geistlicher Kampf. Aber lassen wir uns nicht beirren. Lassen wir uns nicht beirren. Jesus sagt, haben Sie mich gehasst? Was? Das Wort unseres Herrn erfüllt sich, wird sich in unserem Leben erfüllen, wenn wir treu dem gegenüber sind, der uns erlöst hat. Jesus Christus. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Lass mich mal gerade gucken. Okay. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort nicht uns eine rosarote Brille anzieht, sodass wir alles in diesem rosaroten Licht sehen. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist klar. Dein Wort offenbart uns ganz deutlich, in was für einer Realität wir uns befinden, Leben der Zeitlichkeit. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und wir verstehen das, wir wissen das. Aber dein Wort sagt uns auch, dass wir dem Sieger Jesus Christus zugestellt sind. Und Herr Jesus, du selbst hast es gesagt, ich habe die Welt überwunden. Und das bedeutet, wenn wir in dir sind, wir auch die Welt überwunden haben, die Sünde und auch den Tod. Und genauso müssen wir leben. Nicht Angst haben vor dieser Finsternis, die sowieso verloren hat, sondern du, Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige, du hast uns in deiner Hand, du hast die Zeit festgelegt, unsere Geburtsstunde, aber auch unseres Ablebens. Und Herr, wir gehören dir, wir sind so dankbar, wir haben es gut. Wir preisen und erheben deinen heiligen Namen, wir ehren dich und wir danken dir, dass du mit uns jetzt hinausgehst, auch in diese Zeitlichkeit. Gebrauche du uns. Schenk, dass wir die Gelegenheit nutzen, von dir zu sprechen, auf dich hinzuweisen, wo immer wir können. Wir preisen dich, Herr Jesus. Amen. Amen. Ihr Lieben, der Herr sei mit euch. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Noch einmal, draußen ist die Möglichkeit, oder nicht draußen, hier im Raum, da ist ein Teller. Ihr seid herzlich eingeladen zu opfern, wenn ihr was geben wollt. Der Herr sei mit euch. Auf Wiedersehen.